Aber wenn man davon ausgeht, so dieser Schweinehund existiert eigentlich gar nicht, sondern wir müssen nur verstehen, wie unsere Neuroplastizität funktioniert, wie wir verschiedene Reize mit Handlungen, die wir möchten, kombinieren, dann kann das vielleicht viel leichter gehen, als immer gegen diesen seltsamen Schweinehund anzukämpfen.
Mehr laufen, länger laufen, schneller werden, neue Wettkämpfe meistern. Was auch immer dein Laufziel im neuen Jahr ist, um es zu erreichen, braucht es einen Plan. Es ist nämlich gar nicht so leicht, neue Trainingsgewohnheiten zu etablieren. Erst recht nicht, wenn wir uns nach der Off-Season noch ein bisschen träge fühlen. Für maximalen Erfolg in der kommenden Laufsaison haben wir uns deshalb Hilfe geholt, und zwar von Sportpsychologin Viktoria Wieder. Vicky erklärt uns in dieser Folge, woran die meisten guten Vorsätze scheitern und warum es so schwer ist, alte Gewohnheiten abzulegen. Für alle Laufneulinge gibt es die besten Tipps, um Laufen zur Gewohnheit zu machen. Und für alle alten Laufphasen hat Vicky tolle Impulse, um an der Routine langfristig dran zu bleiben und neue Trainingsziele zu erreichen. Außerdem bekommst du ein paar Hacks für mehr Motivation. Obwohl, und so viel verrate ich schon mal, Motivation ist überraschenderweise gar nicht der entscheidende Faktor, um deine Vorsätze einzuhalten. Mehr dazu erfährst du gleich. Hier ist Edith aus der Redaktion und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Vicky, schön, dass du da bist, virtuell. Wie geht's dir?
Servus Elliot, sehr, sehr gut. Danke. Ich habe mich gefreut, dass wir uns zum zweiten Mal heute hier treffen, um wieder ins Mentale einzusteigen, in das, was in unserem Kopf los ist, während wir laufen.
Genau, wir haben jetzt hier so einen kleinen, ja, so Part 2 sozusagen. Die beiden Folgen sind unabhängig voneinander, ne? Letztes Mal haben wir über Neid gesprochen. Dieses Mal gehen wir in so ein klassisches Januar-Thema, finde ich persönlich, so ein klassisches Neujahrsthema. Wir reden viel über Ziele, Motivation, Routine auch beibehalten oder neue anlegen. Bin schon sehr gespannt über deinen Input. Wie war so dein Jahresbeginn soweit? Hast du dir irgendwelche Routinen, Ziele oder Vorsätze gesetzt?
Also es war förmlich mein Hobby der letzten Wochen, glaube ich, dass ich die ganze Zeit rumgeschmökert habe, welche Wettkämpfe ich mitmachen möchte. Ja. Bei manchen bin ich jetzt auch final angemeldet. Bei anderen ja, spiele ich noch mit dem Gedanken. Aber ich finde, das alleine macht schon Spaß, sich die Wettkämpfe vorzustellen und genauer anzugucken, die Strecken anzugucken. Dann war ich im Dezember glücklicherweise schon auf Fuerteventura zum Fahrradfahren.
Ach, cool.
Das war gutes Wind- und Wettertraining von Sandsturm, Regen, Windsturm, alles dabei. Deswegen bin ich schon sehr motiviert ins neue Jahr gestartet.
Mhm, richtig gut vorgelegt. Genau, aber wenn man im Dezember noch so aktiv war, dann fühlt es sich gar nicht mehr so an, als müsste man im Januar jetzt groß was leisten.
Genau, der Januar ist jetzt wieder Pause.
Genau. Ja. Und wie ist es so mit deinen KlientInnen? Kommen die im Januar immer mit bestimmten Themen zu dir? Oder also kannst du da sowas wie Trends feststellen?
Ich merke schon den Trend, dass im Januar, auch jetzt schon Anfang Januar, vermehrt Anfragen kommen. Da habe ich schon den Eindruck, ich bekomme die Motivationswelle ab, die ich ja super finde, die ich dann in sichere und konsistente Häfen zu fahren habe, dass das dann auch nicht nur kurzweilig ist, sondern auch langfristig hoch bleibt, die Motivation. Ich sehe aber meistens bei meinen Klienten, dass die eher mit Themen kommen wie schaffe ich es dann in dem Wettkampf, den ich mir vorgenommen habe, wirklich durchzuhalten und auch die letzten 5 Kilometer im Marathon alles geben zu können und nicht meinen Schweinehund, ne, laut werden zu lassen oder dann doch irgendwie langsamer zu werden oder gar zu gehen. Wie gehe ich mit Angst um? Wie gehe ich mit Nervosität um? Gerade auch so im Triathlon. Das ist ja so meine andere große Disziplin. Gerade wenn es so ums Schwimmen geht. Ja, wie gehe ich da mit Nervosität um? Weil da ganz, ganz viele Leute schon sind.
Ja, stimmt.
Oder auch Thema, wie spreche ich mit mir selber? Ne, das ist auch ein Thema. Also meistens ist die Motivation schon ziemlich hoch. Meistens stehen auch schon die Routinen und funktionieren gut. Das heißt, bei mir geht es mehr um die Qualität des Trainings, die dann verstärkt werden, verbessert werden soll durch mentale Techniken.
Also die Leute gehen jetzt so schon in ihre Saisonplanung sozusagen und gucken dann, welche Schwerpunkte sie setzen und kommen dann zu dir. Das sind dann gar nicht so viele AnfängerInnen zum Beispiel.
Seltener, ja. Genau, also bis Anfänger kommen selten. Ich glaube, mehr die schon ein paar Saisons hinter sich haben und merken, okay, mental würde ich viel noch rausholen, ja, wenn ich da mit meinen Gefühlen und Gedanken besser klarkommen würde.
Ja, ja, cool. Ich meine, das passt ja eigentlich ganz gut. Wir wollen ja heute sowohl ein bisschen Themen für AnfängerInnen als auch für Fortgeschrittene auf jeden Fall auch abstecken, damit sich alle was aus der Folge mit rausnehmen können. Gibt's so aber zum Beispiel so Ziele, die du clustern könntest, mit der sich vor allem vor allem LäuferInnen im neuen Jahr bei dir melden?
Ich glaube vor allem das Thema mentale Stärke. Das sind jetzt wieder mehrere Kompetenzen, die da drunter stecken, aber dieses Durchhaltevermögen richtig durchzuziehen und nicht irgendwann wieder zu schwächeln und im Wettkampf dann doch nicht alles geben zu können, was man physisch geben könnte. Ja, dass man schon merkt, ich habe alles gegeben, ich habe es auch in meiner Herzfrequenz gemerkt, dass ich alles gegeben habe. Das ist ein großes Thema und da wiederum hängen Themen dran wie Selbstbild. Glaube ich, dass ich jemand bin, der alles geben kann? Oder generell viele Selbstzweifel, die man aufarbeiten kann. Oder auch Thema Ängstlichkeit, dass man da eher vorsichtig mit sich umgehen möchte, statt sich komplett in die Offensive zu schmeißen und sich diesem Schmerz auch hinzugeben, den man irgendwann hat beim Laufen im Wettkampf. Wie gehe ich mit Stress um? Das ist dann auch so ein Thema vor und im Wettkampf oder auch im Training, wenn es um härtere Einheiten geht, wie Intervallläufe.
Ja.
Da geht es auch viel um Stressmanagement.
Ich nehme mal an, auch viele Leute melden sich ja bei dir, weil sie alleine quasi nicht weiterkommen, weil es gar nicht so leicht ist, bestimmte neue Routinen oder neue Ansätze halt kontinuierlich alleine zu verfolgen. Irgendwann stößt man dann manchmal so an seine Grenzen. Das ist ja, glaube ich, auch so eine kollektive Erfahrung, die wir vielleicht alle schon mal gemacht haben, dass man sich Anfang Januar ein Ziel setzt, es Ende des Monats dann vielleicht schon vergessen hat oder überhaupt generell, also Schwierigkeiten hatte, sage ich mal, es durchzusetzen. Das ist ja auch so ein bisschen Thema, alte Gewohnheiten ablegen versus neue Gewohnheiten etablieren. Das sind ja eigentlich zwei Paar Schuhe, oder? Ich weiß nicht, du meintest jetzt, viele von deinen Leuten kommen eher quasi mit schon alten Themen, die sie dann nochmal neu angehen wollen. Also geht's dann gar nicht wahrscheinlich so sehr darum, Altes abzulegen? Oder würdest du sagen, eins von beiden kommt häufiger vor?
Es geht fast immer auch darum, Altes abzulegen, weil es hängt davon ab, in welchem Bereich wir uns befinden, aber 30%, 40%, 50% von dem, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, wird von unseren Gewohnheiten beeinflusst, weil wir einfach solche neuronalen Strukturen haben, dass wir Gewohnheiten ausbilden wollen. Das heißt, wir beschäftigen uns auch immer im Coaching mit alten Gewohnheiten.
Okay.
Und abhängig davon, was wir da dann vorfinden im Coaching, in der Analyse, können wir die nutzen, um die zu verändern. Weil jeder kommt ja dann mit dem Wunsch an, ich möchte irgendwas verlernen und ich möchte was Neues lernen. Sei es jetzt neue Gedanken, neue Gefühle, neue Handlungen, neue Trainingshandlungen. Wir wollen immer irgendwas verlernen, was unglaublich schwierig ist, weil ja unser Alltag ja darauf basiert, dass wir in Gewohnheiten handeln. Wir brauchen diese Gewohnheiten, um energieeffizient zu handeln. Das wäre viel zu anstrengend für uns, wenn wir alles immer bewusst entscheiden müssten. Und das macht uns das aber auch gleichzeitig so schwierig, die wieder loszuwerden, weil wir auf einmal bewusst die wieder ablegen möchten. Und dann davon auszugehen, dass das nur eine Willensfrage ist, wäre für mich der fatalste große Fehler, weil es ist nicht abhängig oder nicht primär davon abhängig, wie motiviert du bist, ob du deine Gewohnheiten ändern kannst, sondern vielmehr davon abhängig, wie sehr du verstanden hast, wie deine Gewohnheiten etabliert werden und wie du sie verlernen kannst. Also wie funktionieren deine neuronalen Strukturen, wie bauen die sich auf und wie kann ich die verändern? Stichwort Neuroplastizität, wenn wir jetzt mal nerdig werden wollen.
Ja, ja. Okay, spannend. Also kann man eigentlich gar nichts Neues beginnen, ohne sich das Alte vorher angeguckt zu haben, wenn es langfristig funktionieren soll?
Ja.
Okay.
Würde ich zustimmen, ja.
Okay. Ja, ist ja auch spannend, weil ich glaube, daran denken die meisten jetzt nicht unbedingt, wenn sie sich ein neues Ziel oder eine neue Routine oder so setzen, ne? Oder was Neues beginnen, weil man sich ja eher dann schon im Kopf schon in der Zukunft ist und das Alte dann eigentlich so hinter sich lassen möchte. Aber das scheint dann ja gar nicht so für einen langfristigen Erfolg so zielsetzend zu sein. Ist das dann auch so eine Hürde, die du bei Leuten wahrnimmst, mit denen du arbeitest? Wäre das dann so eine klassische
ja, so ein klassisches Problem vielleicht, wenn es darum geht, ein Ziel am Ende dann auch zu erreichen?
Also ich glaube, ich würde gerne mal noch ein Beispiel mit reinnehmen, damit wir konkreter werden. Wenn jetzt jemand sich zum Beispiel wünscht, dass er 3-mal die Woche laufen geht und bisher findet das vielleicht irgendwie 1-2-mal im Monat statt, wenn halt mal das Wetter schön ist und die Laune da ist und abends herrscht die Routine, war endlich fertig mit Arbeiten und jetzt erstmal was essen und ab auf die Couch. Da ist ja dann diese feste Routine etabliert, wofür wir normalerweise dann gar keine Energie mehr benötigen. Ja, das läuft einfach so ab. Und umso länger es abläuft, desto weniger Energie brauchen wir überhaupt in unserem Gehirn, um die ablaufen zu lassen. Das heißt, es läuft automatisch ab. Wir denken kaum drüber nach. Und das dann zu verstehen, dass ich diese Routine zu brechen habe, wenn ich dann doch 3-mal die Woche abends laufen gehen möchte, das ist für mich der essentielle erste Schritt, zu merken, okay, wo können wir da einen Cut machen, dass du diese automatischen Handlungsweisen nicht mehr aneinander reißt.
Ja, ergibt total Sinn. Ist dann auch klar, dass man sich vorher damit beschäftigen muss, was vorher an der Stelle sozusagen war, die jetzt neu besetzt werden soll.
Genau, weil selten waren wir wie eine weiße Leinwand, wo einfach
genau
stattfand.
Richtig. Ja. Kann man das psychologisch eigentlich bewerten, was von beiden schwieriger ist? Also die alte Gewohnheit, von der abzulassen oder sie zu ersetzen oder das Neue zu beginnen. Ist eins von beiden für uns vom Kopf her schwieriger?
Ich würde sagen, tendenziell, man kann nicht für den Einzelfall sprechen, aber tendenziell ist es immer schwieriger, alte Gewohnheiten zu lassen, weil wir sie erstmal bis aufs Feinste analysieren müssen. Wo sind da die Trigger, dass wir es machen? Das braucht schon sehr viel Selbstwahrnehmung. Dann ist es ja wirklich, dass wir das so Gewohnheiten im MRT neuronal wirklich sichtbar machen könnten, ja, so die wirklich die Verbindung zwischen den Neuronen, die zuständig sind für diese Gewohnheit, zum Beispiel die Verbindung zwischen Feierabend, Laptop zu Couch, ja, die ist dann so stark, dass unser Frontalhirn gar nicht mehr gebraucht wird, also das, was so für bewusste Steuerung von wegen Laptop zu und was mache ich jetzt, ich entscheide mich jetzt bewusst, das funktioniert immer schlechter, umso öfters wir das jetzt gemacht haben. Und wenn wir das 1000-mal gemacht haben, dann ja wird dieser Hirnteil gar nicht mehr aktiviert, der für die Steuerung zuständig ist, diese aktive. Das macht uns es schwer, diese alte Gewohnheit wieder loszuwerden. Und dann haben wir auch diese ganz natürliche Tendenz, dass wir keine Lust haben auf Anstrengung und uns zu hinterfragen, warum wir das machen. Das macht uns zusätzlich schwer. Und was individuell noch dazu kommt, ist, wir brauchen ja diese große Selbstkontrolle, um automatisierte Handlungen zu durchbrechen. Wenn wir jetzt den ganzen Tag aber schon uns bewusst handeln mussten, weil wir aktiv nachgedacht haben, weil wir gearbeitet haben, weil wir Entscheidungen treffen mussten, was kaufe ich jetzt ein, was kaufe ich jetzt da, was mache ich dort, dann sind wir irgendwann müde. Und dann kommt es zu so einer sogenannten Ego-Depletion. Das ist, dass wir einfach zu müde sind, um bewusst kontrollierte Entscheidungen zu treffen. Und dann verfallen wir automatisch wieder in unsere Gewohnheiten, weil wir einfach keine Energie mehr haben.
Okay, ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, die meisten von uns, die vielleicht auch, weiß ich nicht, nebenbei arbeiten, Kinder haben oder so, einfach viel, einen vollen Alltag haben, da ist man tatsächlich dann auch ein Stück weit dankbar, wenn man so verfallen kann in dieses, in diesen, nicht Standby-Modus, aber Autopilot vielleicht. Ja. Das ist ein guter Vergleich.
Ja.
Okay, also braucht man diesen Raum, beziehungsweise diesen Raum für Selbstkontrolle und aktive Entscheidungen, um dann auch Sachen ändern zu können?
Anfangs ja. Deswegen wollen wir eine Gewohnheit draus machen. Anfangs brauchen wir die Entscheidung und die Selbstkontrolle, ganz wichtig. Und nach und nach würde diese Selbstkontrolle weniger notwendig werden, wenn wir es geschafft haben, gewisse Auslöser mit einem Verhalten zu koppeln, was wir haben möchten. Und wenn wir merken würden, dass wir gar nicht mehr diese Selbstkontrolle brauchen, sondern du einfach ins Fitnessstudio gehst, weil halt Montag ist und du gehst immer ins Fitnessstudio montags. Das heißt, du hast dich gar nicht bewusst dazu entschieden. Du hast es einfach gemacht, deine Tasche genommen und bist gegangen. Dann wäre das ein Indiz dafür, du hast es geschafft, eine Gewohnheit zu etablieren, wenn diese Selbstkontrolle nicht mehr notwendig ist.
Okay, kann man pauschal sagen, wie lang diese Phase ist, in der es noch besonders hart ist, eigentlich die Pre-Routine-Phase zu sagen? Wann tritt die Gewohnheitsphase ein?
Das ist eine nachvollziehbare Frage, von wegen, wann habe ich es endlich geschafft? Wann ist die Gewohnheit da und ich muss mich nicht mehr anstrengen? Da gibt es natürlich Forschung zu und ich glaube, es kursiert auch häufig diese Zahl, 66 Tage brauchst du. Wobei es schwierig ist zu sagen, wie es konkret beim Laufen ausschaut, weil da gibt es ja Studien zu, vor allem Leute, die abnehmen möchten, die ihre Ernährung umstellen möchten, die rauchen aufhören wollen. Und da gibt es dann eine Spannweite von, ich habe es mal gelesen, 18 bis 250 Tage. Boah. Und das ist aber wiederum auch abhängig davon, was möchtest du neu lernen, wie ist deine Persönlichkeit, wie überzeugt bist du von dir selber, dass du Gewohnheiten auch etablieren kannst? Ja, also da gibt es unendlich viele weitere Faktoren, die mit in die Gleichung aufgenommen werden müssen, um da eine Vorhersage zu machen. Sind es bei dir jetzt, Elliot, 20 Tage oder 250?
200, ja.
Genau.
Das ist ja eine riesige Spannbreite.
Ja.
Okay. Kann man da irgendwie vielleicht auch einschätzen, inwieweit sportliche Routinen, sind die dann irgendwie nochmal ein eigenes Feld? Dauern die tendenziell eher länger oder kürzer oder wurde diese Unterscheidung jetzt nicht so gemacht?
Ich habe tendenziell eher kürzere Sachen gesehen. Also beim Sport habe ich jetzt nicht gesehen, dass es 250 sind. Puh. Aber ich meine, ich hatte eine Studie gelesen, da ging es aber mehr um den Besuch von Fitnessstudios, was natürlich dann auch die Fitnessstudio-Betreiber interessiert.
Klar.
Wann kommen die Leute regelmäßig? Und da war es häufig zwischen 3 und 6 Monaten.
Okay, ja, doch recht lang. Gut, 3 Monate kriegt man vielleicht noch hin. Oh, 6, oh, schon ein halbes Jahr einfach mal. Ne?
Vielleicht wurde es auch gesagt, damit dann auf jeden Fall für ein halbes Jahr schon mal die Mitgliedschaft gebucht
wird. Okay, vielleicht.
Wer weiß.
Genau, ja. Naja, ich hoffe, dass wir alle nach dieser Folge nicht mehr so lange brauchen.
Das wäre schön.
Top-Tipps rausholen. Okay, du hast jetzt vorhin gesagt, Motivation ist gar nicht so der entscheidende Faktor dann ja eigentlich. Ist es dann so ein Motivation versus Disziplin-Thema? Also welche Rolle spielt Motivation dann eigentlich dabei, Gewohnheiten zu etablieren?
Ja, ich habe letztens auch eine Meta-Analyse darüber gelesen, was macht Motivation mit den Gewohnheiten? Passiert es dadurch, dass Menschen Gewohnheiten auch ausbilden? Und die sehr ernüchternde Zahl war, dass 53% der Leute dann trotzdem nicht ins Handeln kamen. Und das nennen wir Psychologen, ich mag das Wort irgendwie, wir nennen es Intentionsverhaltenslücke. Also du hast die Intention, aber kommst irgendwie nicht zu dem Verhalten, dass du es auch wirklich etablierst. Und dann geht viel in der Forschung auch darum, woher kommt diese Lücke und wie können wir sie beheben? Da scheint dann mehr Wille und mehr Motivation nicht hilfreich, sondern es wird vielmehr vermutet, dass die Kompetenz, wirklich konkretes Verhalten zu planen und in den Alltag zu integrieren, dass es daran mangelt.
Okay, spannend.
Ja, also wirklich gute Pläne aufzustellen, realistische Pläne aufzustellen, die wir integrieren können in unseren Alltag. Das ist dann eher die Krux, wo wir hoffentlich gleich auch noch weiter drauf eingehen.
Ja, okay, also ist Organisation eigentlich dann das A und O? Ist gar nicht irgendwie, wie sehr ich mich, ja, wie motiviert ich mich fühle. Das Gefühl steht dann gar nicht so sehr im Vordergrund.
Organisation als auch den Mut, sich selber in seinen Verhaltensweisen zu beobachten und zu verstehen.
Okay.
Damit die Planung auch wirklich passend ist, weil wir müssen viele Pläne aufstellen, weil unser Alltag ja ständig sich unterscheidet. Wir sind unterschiedlich drauf, das Wetter ist unterschiedlich gut. Wir haben unterschiedlich viel Stress von Tag zu Tag. Und es klingt jetzt wie ein Control-Freak, aber wenn du eine Gewohnheit wirklich etablieren möchtest, bräuchtest du ja vielleicht 10 bis 15 Pläne, die dir so sagen, von wegen, wenn schlechtes Wetter ist, dann mache ich das und das. Wenn ich gestresst bin und doch mehr auf der Arbeit zu tun habe, aber trotzdem laufen gehen möchte, dann mache ich es um die Uhrzeit. Also wir müssen alle möglichen Eventualitäten mit reinnehmen, um gute Pläne aufzustellen, um diese Planungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Okay, also spielen äußere Faktoren durchaus eine sehr große Rolle, ja? Also es ist dann gar nicht, ja, nur das, was ich innen vielleicht, also ich alleine würde es vielleicht packen sozusagen, wenn ich in einem Vakuum existiere, aber dadurch, dass ich all diese äußeren Faktoren habe, die ich irgendwie consideren muss, bin ich vielleicht ein Stück weit nicht so frei in meiner Entscheidung.
Ja.
Okay. Spielt denn auch zum Beispiel das soziale Umfeld und so eine große Rolle? Oder was ist so mit äußeren Faktoren? Welche sind da vielleicht die wichtigsten, die dann auch am Ende dazu führen, ob man es schafft oder nicht? Mhm.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir es überschätzen, wie unabhängig wir sind in unseren Entscheidungen. Von wegen, ja, ich will das alleine machen, dann kriege ich das auch alleine hin. Und so abhängig von meinem Umfeld bin ich dann nicht in meiner Gewohnheitsbildung. Sind wir aber. Hm. Es ist auf der einen Seite so ein, ja, wie so ein sanfter Druck, wenn um uns herum Leute das machen. Das ist meistens so wie ein unbewusster Einfluss, dass wir das dann leichter auch etablieren können, wenn wir es um uns herum sehen. Und dann gibt es ja auch beispielsweise Events, ne, oder auf eine Art von Gamification, Wettkämpfe, die uns Lust machen, also die auch wirklich so, ne, zu einem Dopaminausstoß führen, dass wir die Sache machen möchten und uns auch gut vorbereiten möchten. Deswegen ist das Umfeld oder auch beispielsweise so eine Wettkampfplanung ja auch so motivierend, weil wir auf einmal dann eine Aussicht auf eine Belohnung haben, auf was Besonderes. Mhm. Und das hängt dann ja wiederum mit unserem Umfeld zusammen, wie wir das wählen. Und dann gab es auch noch, ich meine, das war ein niederländischer Forscher, der auch dazu geforscht hat, was macht es mit dir, wenn das Umfeld in dir auch beispielsweise sportliche Werte hat. Also wenn du einen Freundeskreis hast, dem Sport sehr wichtig ist, dann wird dir das auch teilweise, also dann wird dir das tendenziell leichter fallen, diese sportlichen Gewohnheiten zu etablieren. Weil da, ne, die Werte Konkurrenz sind zu dem, was du tun möchtest.
Ja, ergibt total Sinn.
Ist irgendwie nachvollziehbar, ist spannend, dass in der Forschung das dann nochmal bestätigt wurde. Mhm. Sollten wir auf jeden Fall mit im Hinterkopf haben, dass uns das Umfeld es leichter oder auch schwerer machen kann. Und ich meine, jetzt haben wir gerade nur auf das soziale Umfeld geguckt. Wir sehen ja auch häufig, dass, oder man liest auch häufig, dass das Leichteste, um neue Gewohnheiten zu etablieren, wäre, zieh einfach um. Such dir ein neues Umfeld. Wäre jetzt vielleicht schade, so bitte zieh aus Berlin weg.
Ja.
Aber es ist halt Tatsache, dass unser Umfeld verknüpft ist mit ganz vielen Auslösern, mit ganz vielen Triggern, die uns automatisiert zu der nächsten Handlung motivieren, ja, oder veranlassen. Und wenn das auf einmal wegfällt, haben wir die Chance, viel leichter neue Gewohnheiten zu etablieren, weil endlich diese Trigger weg sind.
Ja, das kennt man ja auch so ein bisschen aus der Suchttherapie, glaube ich, dass da ja auch dann oft, wenn alles sonst gleich bleibt, es für Leute schwierig ist, da auch rauszukommen, ist dann ja wahrscheinlich umgekehrt einfach so ähnlich. Wenn ich irgendwie andere neue Routinen aufbauen möchte, dann kann es vielleicht hilfreich sein, ja, wie du sagst, ein neues soziales Umfeld zu haben oder mich da komplett neu zu kalibrieren. Lass uns da gerne mal ein bisschen ins Thema direkt reinstarten, was wir statt Umziehen noch machen können, um irgendwie eine neue Gewohnheit zu etablieren. Vielleicht jetzt auch speziell erstmal auf LaufanfängerInnen gemünzt, weil ich glaube, da kommen ja verschiedene Themen nochmal dazu, wenn man gerade erst beginnt mit dem Laufen und jetzt zum Beispiel die Laufanfänge steigern möchte. Was wären denn gerade für AnfängerInnen so erste Schritte, die du empfehlen würdest, um zum Beispiel eine Laufroutine aufzubauen?
Um wirklich regelmäßig mit dem Laufen anzufangen.
Genau.
Ja. Gutes, schönes Ziel. Auf jeden Fall unterstützenswert. Ganz simpler erster Schritt wäre, dass wir uns für dieses Ziel erstmal bewusst entscheiden. Also, dass wir dieses Ziel setzen. Das schaffen ja die meisten, dass sie sich sagen, ich möchte den und den Wettkampf machen oder ich möchte jetzt so und so oft laufen gehen die Woche. Das wäre der allererste Schritt. Dann würde ich empfehlen, dass eine Technik angewendet wird, die mentales Kontrastieren heißt, weil sich in der Forschung gezeigt hat, dass das eine der wirksamsten Methoden ist, die wir für uns selbst nutzen können in allen möglichen Lebensbereichen, um eine Gewohnheit zu etablieren. Weil es könnte ja sein, dass wir jetzt dieses Ziel gesetzt haben, ich gehe dreimal die Woche laufen, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, und uns das dann einfach so vorstellen, ja, so eine Affirmation aussprechen, ich gehe dreimal die Woche laufen oder ich gehe heute laufen. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, dass wir so grübeln, warum kriegen wir das nicht hin, dass wir laufen, ja, so mehr so über das heute nachdenken. Das mentale Kontrastieren versucht, beides zu kombinieren. Also sich nicht nur die positive Zukunft vorzustellen, sondern sich konkret zu fragen, was sind die aktuellen Hindernisse in der Gegenwart, die mich davon abhalten? Ja, also ist es zum Beispiel, dass ich wenig Zeit habe oder dass ich unmotiviert bin oder dass ich ja vielleicht nicht an mich glaube, dass ich das hinkriege. Also was sind wirklich die konkreten Hindernisse? Und dann die ehrliche Frage sich zu stellen, kann ich diese Hindernisse überwinden? Glaube ich dran, dass ich die überwinden kann? Weil wenn ich dann ehrlich sage, nee, ich kann die nicht überwinden, weil ich arbeite gerade 60 Stunden die Woche, dann sollten wir dieses Ziel anpassen, aber dann sind wir hoffentlich auch nicht mehr unzufrieden, dass wir das Ziel nicht erreichen. Mhm. Wenn wir aber die Frage beantworten mit ja, das ist überwindbar, dann energetisieren wir uns damit. Ja, also wir bekommen diesen Ehrgeiz. Wir glauben dran, dass dieses Hindernis überwindbar ist. Sei es zum Beispiel, dass das Hindernis ist unsere Faulheit. Wir haben einfach abends keine Lust mehr, wir sind müde, wir wollen auf der Couch bleiben. Und wir glauben aber, das ist überwindbar, dann suchen wir nach Möglichkeiten. Und was auch noch dazu kommt, ist es nicht nur dieses Motivationale, was dieses Kontrastieren in uns hervorruft, sondern auch eine neue unbewusste Assoziation zwischen der Zukunft, die wir haben möchten, und der Gegenwart. Also wir können zum Beispiel kaum noch über die Couch nachdenken und denken nicht gleichzeitig daran, dass wir eigentlich laufen gehen wollen.
Ah, ja.
Ja. Und diese Anspannung sorgt in uns halt wiederum für Energie, dass wir das irgendwie überwinden möchten.
Okay.
Da guckt man im Einzelfall genauer hin, wie dieses mentale Kontrastieren funktioniert. Aber es ist eine super spannende Technik. Guckt sie euch an, nutzt sie, weil es ist wirklich im Leistungsbereich, im Sportbereich, im Gesundheitsbereich, im Schulbereich einer der besten Möglichkeiten, um für sich ehrlich herauszufinden, was hält mich davon ab, dass ich diese neue Gewohnheit etabliere. Und da kommen wir auch wieder zu dieser Frage, was löst meine alte Gewohnheit aus? Ja, also was macht es mir so schwierig? Ist es immer dieses, ich gehe dann einfach direkt auf die Couch? Ist das vielleicht der Trigger für eine alte Gewohnheit, den ich zu überwinden habe, dass ich mich nicht auf diese Couch setze, bis ich laufen gegangen bin? Mhm. Ja, da ist halt viel Selbstbeobachtung auch notwendig. Und wenn wir dann kontrastiert haben, können wir auch versuchen, einen konkreten Plan aufzuschreiben, wie wir glauben, dass wir es überwinden können. Also so Hypothese, ich schaffe es, laufen zu gehen, wenn das und das. Oder ja.
Okay, also erstmal Analyse steht eigentlich dann ja an der ersten Stelle.
Total, ne? Ja.
Um halt realistische Ziele zu setzen.
Ja, und dann, wenn wir noch diese etwas strebsamere Version mit hinzunehmen möchten, viele verschiedene Wenn-Dann-Pläne aufzustellen für verschiedene Situationen. Wenn wir doch halt länger gearbeitet als sonst, wenn es doch draußen regnet, schneit, eisig ist, was machen wir dann? Dass wir das vorwegnehmen mit dem Ziel, dass wir nicht frustriert es dann doch nicht schaffen und diese neue Gewohnheit eher mit diesem negativen Gefühl des Frusts oder ja Unwillen oder Traurigkeit, weil wir es nicht hinbekommen, verknüpfen. Das ist ja das, was wir gerade rauslassen möchten in der Entwicklung von einer neuen Gewohnheit. Also das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte, dass wir uns die ganze Zeit nur drüber ärgern, dass wir es nicht hinbekommen. Also das ist ja dann eigentlich verurteilt zum Scheitern.
Mhm. Okay, also so richtig kleinteilig dürfen wir dann da schon werden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich dann ein Fehler, den viele machen, dass man sich ein Ziel setzt, aber dann nicht so sehr in die Details geht. Also ich finde das sehr spannend mit dem, wenn es regnet, was mache ich dann? Oder wenn, weiß ich nicht, ja gut, ich länger arbeiten muss oder so. Da wirklich dann nochmal so reinzugehen und zu überlegen, kann ich mein Laufziel dann zum Beispiel an solchen Tagen schaffen? An welche Tage verschiebe ich das dann stattdessen oder so? Da so richtig klein in die Planung zu gehen, anstatt nur ein großes Ziel vor Augen zu haben, was dann aber noch nicht so konkret ist wahrscheinlich, ne?
Ja, weil unser Ziel ist ja wirklich eine Gewohnheit zu etablieren, wo unser Wille kaum noch notwendig ist, sondern wir das einfach automatisiert machen. Und da sprechen wir ja insgeheim von einer Art von Konditionierung, dass wir einen Reiz mit einem Verhalten, was wir möchten, koppeln. Und ich nehme da gern einen Golden Retriever oder einen sonstigen Hund als Beispiel, wo wir es möchten, dass er versteht, dass beispielsweise das Laut oder das Leckerli irgendwie das bedeutet. Ja, also das ist ja wirklich nur eine Art von Konditionierung. Und dann, wenn der Hund es nicht hinbekommt, würde ich nicht davon ausgehen, er ist unmotiviert, sondern die Technik funktioniert noch nicht so richtig. Und ich finde, so sollten wir uns auch selber betrachten, dass wir eher denken, okay, unsere Technik funktioniert vielleicht noch nicht, wie wir uns eine neue Gewohnheit beibringen. Und es ist nicht es ist nicht eine Willensfrage, ne, wenn wir die für uns vorher schon beantwortet haben. Und aus dem gleichen Grund heraus mag ich auch meistens, ehrlich gesagt, diesen diesen Begriff von Schweinehund nicht so sehr, auch wenn ich den selber manchmal benutze. Aber ich habe den eine lange Zeit nicht gemocht, dieses Thema Schweinehund überwinden, und wusste nicht genau warum, bis ich irgendwann mal auch drauf kam, diese Redewendung zu googeln, um dann nach und nach rauszufinden, dass Schweinehund eher daher kommt, dass der Hund, der früher bei der Wildschweinjagd dabei war, war der Schweinehund. Mhm. Und dann wurde das als Schimpfwort benutzt für Leute, die ja irgendwie ihren niederen Instinkten folgen und irgendwie faul sind oder aggressiv sind. Und irgendwann wurde der Schweinehund ein Symbol für die niederen Instinkte in uns drin.
Okay.
Die uns aber immer wieder steuern und entgegen unserer Ziele und Werte versuchen, uns davon abzuhalten, dass wir das erreichen, was wir eigentlich erreichen möchten. Und das wiederum, dieses Menschenbild, kommt ja mehr aus der Psychoanalyse, also aus dem Freudschen Denken, dass da irgendwas Niederes in uns drin ist, was wir zu bekämpfen haben. Mhm. Und der Fakt oder der Grund, weswegen ich dieses Bild nicht mag, ist, dass man dann ja implizit davon ausgeht, das ist ein Teil von uns, dieser Schweinehund. Und wenn wir glauben, dass das ein Teil von uns ist und unser Selbstbild prägt, dann können wir das schwer loslassen.
Okay.
Ja, aber wenn man davon ausgeht, so dieser Schweinehund existiert eigentlich gar nicht, sondern wir müssen nur verstehen, wie unsere Neuroplastizität funktioniert, wie wir verschiedene Reize mit Handlungen, die wir möchten, kombinieren, dann kann das vielleicht viel leichter gehen, als immer gegen diesen seltsamen Schweinehund anzukämpfen.
Okay, also an der Stelle dann lieber das nicht so sehr als eigenen Anteil benennen, weil wir ihn damit also eigene auch irgendwie Agenda geben, ne? Finde ich witzig, tatsächlich, weil der in der Lauf-Community ja auch so viel verwendet wird, der Begriff. Muss ich mir auf jeden Fall auch aufschreiben, das ist nicht mehr so viel zu tun. Aber du hast recht, das stimmt schon. Wird immer halt als was sehr Negatives natürlich dann auch dargestellt. Und man möchte sich damit da nicht so sehr identifizieren, ne? Man sagt das ja immer, wenn man irgendwas am Ende nicht geschafft hat, zum Beispiel auf der Couch dann doch geblieben ist, als das Wetter schlecht war. Okay.
Ja.
Okay, was wäre dann so der nächste Schritt? Du hast ja vorhin auch gesagt, glaube ich, es ist sinnvoll, diese Ziele dann auch aufzuschreiben, ne? Also ist es dann generell immer ein guter Tipp, dass wir uns Gewohnheiten irgendwie auch verschriftlichen, oder reicht es auch, wenn wir das im Kopf mit uns selber ausmachen?
Aufschreiben an sich ist natürlich immer gut. Sagt man ja auch gerade bei Zielen, schreib dir deine Ziele auf. Bei Gewohnheiten würde ich noch den Zusatz hinzufügen, schreib dir den Auslöser auf. Also schreib dir aus, was dich dazu bringen soll, dass du als nächsten Schritt alles stehen und liegen lässt und laufen gehst. Vielleicht dich vorher noch umziehst, aber du gehst laufen. So. Und da gibt es verschiedenste Arten von Trigger. Ja, die einen hören eine gewisse Musik und fühlen sich dadurch animiert, laufen zu gehen. Die anderen sagen, okay, ich will das koppeln an, ich klappe meinen Laptop zu und dann sofort gehe ich laufen. Aber wir brauchen irgendeinen Auslöser, der uns hilft, dass wir uns versprechen oder einüben möchten, dass wir das mit Laufen koppeln.
Okay.
Ja, das kann eine Uhrzeit sein, das kann eine Stimmung sein, das kann eine gewisse Person sein, die wir sehen, das kann, ja, es kann das letzte Meeting sein von der Arbeit. Man sagt tendenziell, es ist leichter, ein Event zu nutzen als eine Uhrzeit.
Okay.
Also da können wir überlegen, welches Event, Zähne putzen und dann laufen gehen, hilft mir, dass ich dieses neue Verhalten mit in meinen Alltag integriere. Das ist dann sozusagen so ein Verhaltensstacking. Also wir nutzen eine alte Gewohnheit, um eine neue zu etablieren. Mhm. Aber da kann man für sich wirklich weise mal heraussuchen, einfach mal experimentieren, wo könnte es funktionieren, mit welchem Auslöser.
Ja, finde ich schon mal einen richtig guten Tipp, das mit der Uhrzeit versus mit einer anderen Gewohnheit. Ich bin eigentlich auch so der Typ, der dann nach einer gewissen Uhrzeit immer trainiert. Aber finde ich interessant, dass man das natürlich auch an eine andere Alltagsgewohnheit koppeln könnte. Die dann funktioniert dann vielleicht besser, weil sich Uhrzeiten, also gerade in meinem Arbeitsalltag, auch manchmal ein bisschen verschieben können. Da kommt auch irgendwas dazwischen oder so, ist dann immer ein bisschen schwieriger für mich dann spontan quasi da.
Ja. Und wenn man dieses Thema Koppeln versteht, dann geht man ja auch logischerweise eher davon aus, okay, notfalls gehe ich lieber nur 10 Minuten laufen, als jetzt, obwohl ich mir versprochen hatte, eine Stunde gar nicht. Ja, also lieber weiterhin diese Verbindung zwischen Auslöser und Verhalten verstärken im Hirn, also welche Neuronen zusammen feuern, dass da die Verbindung stärker wird, als das jetzt gar nicht zu machen, wenn es möglich ist. Mhm. Ja, aber gleichzeitig muss ich, also im gleichen Atemzug muss ich sagen, es herrscht ja manchmal diese Meinung von wegen never, also versuch niemals einmal auszulassen. Stimmt. In dieser Anfangsphase, weil dann funktioniert's nicht. Und ich finde, da wird manchmal so eine Panik gemacht, weil in der Forschung ist das überhaupt nicht zu bestätigen. Oh. Also du kannst es ruhig ein, zweimal ausfallen lassen. Klar ist es dann vielleicht für deine Motivation nicht so toll, aber sich dann zusätzlich Stress zu machen, das unbedingt durchhalten zu müssen, kann ja auch wiederum einen negativen Effekt haben. Und wenn ich es mal aus zu viel Stress oder weil es mir gerade nicht gut geht oder ne, weil mich irgendwas beschäftigt, nicht gerade laufen gehe, dann ging es mehr darum, wie kann ich mich dann an diesem Tag gut versorgen und wieder vorfreudig auf den nächsten Tag sein. Das ist einfach eine weitere Kompetenz, die wir brauchen. So Stichwort Selbstmitgefühl, gut mit uns umgehen, dann nicht auch nochmal auf uns draufhauen, weil wir es nicht geschafft haben, laufen zu gehen. Also wie gehe ich mit mir selber um? Das ist einfach eine neue Kompetenz, die wir brauchen, wenn wir mal eine Gewohnheit nicht schaffen.
Okay. Also kann man da auch gar nicht davon sprechen, dass es da so zwei Typen Mensch gibt, dass die einen quasi so den sehr dollen Druck vielleicht brauchen und die anderen eher, so wie du gerade beschrieben hast, irgendwie auch mal ja mit sich selbst, also vielleicht ein bisschen sanfter umgehen müssen. Und manchmal wird das ja immer so behauptet, es gibt irgendwie die Leute, die brauchen irgendwie den Druck von außen oder von innen, wie auch immer, und sind dann irgendwie produktiver. Und andere Leute sind eher demotiviert davon, wenn sie sich jetzt sozusagen eine Strafe oder so dann zu erwarten haben, wenn was nicht klappt.
Ich weiß, was du meinst, so die Art von, wie motiviere ich jemand anderen.
Ja.
Da glaube ich, ist es aber tendenziell schon so, dass wenn wir freundlich und positiv mit mir umgehen, wenn du mit dir positiv mit dir selber umgehst und mitfühlend, wird das auf Dauer gesünder sein, als dir dann noch mehr Druck zu machen. Zumindest außerhalb vom Sport. Also wir gehen da gerade in eine neue Thematik, ne? Wie rede ich mit mir selber? Wie hart ziehe ich durch oder red mit mir auch oder motiviere mich versus wie sanft bin ich mit mir und wie fürsorglich möchte ich mit mir umgehen. Ja, das ist halt dieses neue Thema Selbstmitgefühl vor und nach dem Sport, sage ich immer, und mentale Stärke im Sport. Stimmt. Ja, weil dieses harte Durchziehen ist ja voll gut. Das wollen wir ja im Sport, das wollen wir ja im Marathon oder sonst mal bei einer Trainingseinheit. Und da wollen wir nicht selbstmitfühlend sein und dass du dich dann bei Kilometer 30 fragst, was möchtest du eigentlich? Würde es dir gut tun, dich hinzusetzen? Ja, das ist nicht das, was wir wollen in dem Moment. Aber wir sind umso stärker mental, wenn wir vor und nach dem Training sanft zu uns sind. Ja, also so freundlich mit uns umgehen. Man nennt das auch so einen Zipper-Effekt, ne? So wie so ein Reißverschluss. So, das muss Hand in Hand gehen.
Okay, ja. Ja, spannend. An der Stelle auch den Tipp mal fürs Training bekommen.
Ja, kleiner Exkurs ins Thema Selbstmitgefühl im Sport.
Ja.
Ja.
Wie sieht es eigentlich mit Etappenzielen aus? Davon hört man auch immer mal wieder, wenn man so, ja, so nach Tipps guckt, um eben neue Ziele zu erreichen. Kann ja auch für Laufanfänger interessant sein. Also wenn man jetzt sagt, man möchte am Ende des Jahres dreimal die Woche laufen, ist jetzt aber vielleicht noch bei einmal die Woche oder so. Können uns Etappenziele da irgendwie hilfreich sein oder sollte man sich lieber von Anfang an einen Plan machen und den dann halt verfolgen?
Ich finde, Etappenziele sind eine wunderbare Art der Belohnung, die wir nutzen können, wenn wir uns die selber aufstellen. Und solange wir uns selber belohnen können, ohne dass die Belohnung wichtiger wird als die Sache an sich, können wir uns so viel belohnen, wie wir möchten.
Ja, okay.
Also wenn du Lust hast, dir jedes Mal nach dem Fitti noch einen Schokoriegel zu kaufen, zumindest aus psychologischer Sicht, würde ich sagen, go for it, mach's. Ja, oder wenn du dir das Ziel setzt, ja, dass du nach 3 Monaten dreimal die Woche laufen gehen möchtest, statt nur noch einmal oder zweimal, ist das auch ein Ziel, was wiederum hoffentlich Dopamin in dir ausstoßen wird und dich bestätigen wird, dass es was Gutes war. Also, dass du die ganze Gewohnheit mit was Gutem verbindest. Das möchten wir ja im Endeffekt. Und das ist auch wiederum gewohnheitsstärkend, wenn wir uns Belohnungen setzen. Deswegen auf jeden Fall Etappenziel, ja, grünes Licht. Und auch an sich Belohnungen nach einzelnen Einheiten, super, um Gewohnheiten zu stärken, wenn halt wiederum das Ziel nicht, also die Belohnung nicht wichtiger wird als die Sache an sich.
Ja, das wäre auch sowieso meine zweite Frage gewesen, inwieweit du ja oder nein sagst zu Belohnungen, weil da manchmal hört man da auch ja gemischte Dinge. Okay, also durchaus dürfen wir Belohnungen integrieren in unsere neuen Pläne, Zukunftspläne, aber es ist wichtig, dass sie nicht eigentlich der eigentliche Plan werden sozusagen, ne? Dass sie halt einfach nicht so viel Gewichtung bekommen. Muss genau. Man dann wahrscheinlich auch immer mit sich selber so ein bisschen abchecken, ne?
Wie mit sich selber da ehrlich sein, würde ich das noch machen, wenn
es
das
nicht Ziel, den Schokoriegel gäbe, genau.
Genau, würde ich das dann noch machen oder einfach mal ausprobieren, auch die Belohnung wegzulassen und dann zu merken, ob die Sache an sich wieder mehr zu einer Belohnung werden kann, weil sie uns von Tag zu Tag leichter fällt oder weil wir uns danach eigentlich doch gut fühlen, dass wir dann Fokus mehr auf eine andere Art von Belohnung setzen, wie beispielsweise, wie fühlen wir uns mental, körperlich, von unserem Selbstbewusstsein.
Okay. Ja, klingt doch schon mal ganz gut. Also mir hätte das als Laufanfänger auf jeden Fall geholfen, wenn ich diese Tipps gehabt hätte. Fallen dir noch andere so LaufanfängerInnen spezifische vielleicht Hürden ein, die einem so begegnen können, wenn man ja eigentlich das erste Mal so eine Laufroutine versucht aufzubauen?
Also was ich ganz häufig höre, mehr aber jetzt so im Umfeld, nicht in meiner Arbeit, ist dieses Jahr, aber ich bin ja vielleicht einfach keine Läuferin, ne, so Hashtag Selbstbild, Selbstvertrauen, irgendwie das passt einfach vielleicht nicht ganz so zu mir oder so gut werde ich auch nicht werden. Da ist ja mehr die Tatsache, umso länger ich es mache, desto mehr wird es dann zu meinem Selbstbild. Also ich muss sehen, was ich tue, um dann zu glauben, dass ich das auch bin. Mhm. Also nichts von sich selber zu verlangen, dass man von Anfang an glaubt, ja, ich bin ja auch ein Läufer, ich bin ja auch eine Läuferin und das passt auch zu mir, sondern da geduldig mit sich zu sein und auch das Vertrauen zu haben, dass das Selbstbild sich ändern kann und ändern wird, wenn ich es lang genug mache.
Ja, das, also Veränderung irgendwie auch zu erwarten so ein bisschen, ne?
Genau, Veränderung auch im Selbstbild zu erwarten und da geduldig zu sein. Was ich auch sehe, ist halt wirklich diese, ja, dass man das unterschätzt, dass die Analyse des eigenen Verhaltens wichtiger ist als dieser Wille. Ja, und dass daraus dann wiederum Frust entsteht von wegen, ja, ich will es doch so sehr und warum funktioniert es nicht? Warum hat es jetzt schon wieder nicht geklappt, dass ich das umgesetzt habe? Dass der Wille da überschätzt wird, das sehe ich ganz häufig, wenn man Gewohnheiten etablieren möchte.
Ja, das wird einem halt auch so von außen so oft gepredigt. Also wenn man sich so Motivational Posts oder so anguckt, auf Instagram zum Beispiel, dann liest man halt oft so dieses so, ja, der eiserne Wille macht halt alles möglich. Aber wie wir gelernt haben, gehört halt auch die Planung dazu. Und die ist ja dann scheinbar der viel größere, wichtigere Anteil.
Ja, und Motivation ist gut, damit wir uns gute und herausfordernde Ziele aussuchen. Aber nicht, um dann dieses Ziel zu erreichen. Da brauchen wir dann ja diese Gewohnheiten und die wiederum benötigen Techniken, die vielmehr mit Analyse, Weise aussuchen von Auslösern und Verhalten. Also es ist total neutral. Es ist eigentlich wie ein Computer. Das darf sehr unemotional sein und auch mit viel Experimentierfreude verbunden sein, dass wir uns lernen, selber zu verstehen. Wie funktioniere ich? Was brauche ich für äußere als auch innere Zustände, um mich zum Laufen zu bringen?
Ja, ich finde das eigentlich ein schönes Fazit an der Stelle, weil es uns ja eher die Möglichkeit eröffnet, dass alle Leute dazu in der Lage sind, neue Gewohnheiten aufzubauen und man eben diesen besonders starken Willen oder so gar nicht braucht, weil es ist ja so ein bisschen selektiv, wenn nur Leute mit starkem Willen quasi ihre Ziele erreichen können. Aber ich glaube, Plan können mehr Leute wahrscheinlich. Also Planung und Analyse ist dann ja wieder was man irgendwie objektiv betrachten kann, was halt nicht subjektiv in uns entweder besteht oder eben nicht.
Mhm. Ja. Klar brauchen wir zum Anfang von der Gewohnheitsbildung eine gewisse Selbstkontrolle, dass wir nicht uns automatisch auf die Couch setzen, sondern dass uns das bewusst wird und wir sagen, okay, wir bleiben jetzt erstmal stehen und überlegen, ob wir uns da hinsetzen möchten. Das ist ja wirklich eher ein bewusstes Handeln können, statt in der Automatisierung zu landen. Und da würde ich Laufanfänger oder generell Menschen, die neue Gewohnheiten bilden möchten, auch wiederum mitgeben, beobachtet, wie gestresst, wie müde oder erschöpft ihr an einem Tag seid. Und wenn der Tag einfach schon super voll war und ihr gestresst seid, dann erwartet nicht noch von euch, dass ihr immens viel Kraft in die Selbstkontrolle stecken könnt, weil da sind wir einfach auch limitiert in unseren Ressourcen. Ja. Ja, das war diese Ego-Depletion, die ich anfangs angesprochen habe. nehmt das mit rein. Und wenn ihr merkt, dass ihr morgens mehr das Gefühl habt, dass ihr euch selber kontrollieren könnt, dann geht lieber morgens laufen. Mhm. Also nehmt euer Stresslevel, euren Stresspegel mit rein in die Planung.
Ja, finde ich, ist ein sehr wertvoller Tipp. Würdest du sagen, dass langjährige LäuferInnen deiner Erfahrung nach sowas besser können? Also fällt es jetzt mir zum Beispiel leichter oder vielleicht sogar schwerer, neue Trainingsgewohnheiten aufzustellen? Was ist da so deine Erfahrung?
Ich würde mal pro Laufanfänger sprechen.
Oh.
Also nicht, dass sie es besser können, sondern dass Laufanfänger ja genauso aus anderen Lebensbereichen, wenn sie diese gewisse Selbstbeobachtung haben und Analyse von ihrem Verhalten, das auch sehr gut aufs Laufen transferieren können. Und Lauffortgeschrittene, es kann ja sein, dass sie sich irgendwann diese eine Gewohnheit angewöhnt haben, mhm, aber gar nicht so das Bewusstsein, wie funktioniere ich jetzt? Wie, mhm, funktioniert mein Gehirn, dass ich es schaffe, neue Gewohnheiten zu etablieren? Das heißt, Stichwort Bewusstsein, wie ich neues Verhalten generiere, das kann bei Laufanfängern stärker sein als bei Fortgeschrittenen und auch andersrum. Also Okay. Kann man so nicht sagen.
Das, okay. Ja. Ja, lass uns da gerne mal ein bisschen Tipps gehen, die vielleicht dann die für Fortgeschrittene relevanter sind als jetzt vielleicht für AnfängerInnen. Also eins von den Themen, was du ja auch vorhin angeteasert hast, ist ja, dass man sich neue Ziele setzt fürs neue Jahr, die dann irgendwie auch definieren möchte. Ist ja auch im Januar ein großes Thema. Was hast du da vielleicht so für Ratschläge, die du Fortgeschrittenen mit auf den Weg geben kannst?
Mhm. Also wenn man jetzt gerade aus der Off-Season kommt und merkt, ich möchte jetzt die und die Gewohnheiten wieder etablieren und bin halt einen Monat raus, dann wird es einem ja wahrscheinlich relativ leicht sein, wieder zurückzukommen, weil man genau weiß, welche Belohnung auf einen wartet, mhm, ne, und das auch wieder aktiviert wird im Hirn. Die Verbindung ist ja noch da. Wenn ich jetzt mir neue Ziele setzen möchte, eine längere Distanz oder eine Ernährung, die neu für mich ist, die gegebenenfalls mein Training mehr unterstützt, dann würde ich wieder zu diesem mentalen Kontrastieren greifen für fortgeschrittene Läufer in dem Moment, dass wieder gefragt wird, was ist in der Realität aktuell das Hindernis, das größte Hindernis, was mich davon abhalten könnte, dieses Ziel zu erreichen, und ist das überwindbar? Mhm. Ja, dieses Hindernis kann ja wiederum was Physiologisches sein, es kann was in dir drin sein, dass du vielleicht noch große Selbstzweifel hast, es kann was ganz Organisatorisches, Pragmatisches sein, aber da in die Hindernisanalyse reinzugehen und dann wiederum zu überlegen, okay, wie kann ich dieses Hindernis überwinden?
Mhm. Ja, also steht dann auch da eigentlich dann an erster Stelle wieder so Reflexion und Analyse, ne?
Mhm. Das ist auch als Whoop-Technik bekannt. Das könnte man auch sonst mal googeln, wenn man da die Tiefe gehen möchte. Mhm. Oder mir notfalls schreiben, wenn ihr das nochmal genauer verstehen möchtet.
Ja.
Das würde ich auf jeden Fall raten, das zu üben. Ja.
Okay. Also das gilt jetzt quasi für neue Ziele. Das ist jetzt nicht wieder der Wiedereinstieg in die alte Routine eigentlich, ne?
Mhm.
Die dann ja wahrscheinlich leichter funktioniert. Also würdest du sagen, da gibt es vielleicht auch nochmal Tipps, um da smoother reinzustarten? Weil also mir fällt es immer ein bisschen, mir fällt es doch schon immer ein bisschen schwer, vom so etwas trägeren Winter dann reinzustarten ins härtere Training als vielleicht sogar zwischen den Jahren. Wir haben ja aber das große Glück, dass natürlich dann zu Weihnachten man sehr rauskommt, würde ich sagen, aus der Routine, weil man doch viel dann auch Zeit für sich hat. Man hat viele Ruhetage, man verbringt Zeit mit der Familie, man isst irgendwie auch anders. Und das ist irgendwie schön als Reset, aber ist dann irgendwie auch wieder schwierig, Punkt 1. Januar oder so wieder motiviert sich zu fühlen.
Ja. Und dass es sich vielleicht auch anstrengender anfühlt oder man irgendwie nicht so große Lust hat oder danach vielleicht frustriert ist, weil man doch irgendwie einen Tick langsamer oder doch nicht die gleichen Gewichte stemmen kann. Ja, also da sehen wir ja gerade schon das Hindernis, wenn man da jetzt in die Analyse reingeht. Das Hindernis ist ja auch so die Furcht vor Frustration, vor der eigenen Unlust. Das klingt alles sehr emotional. Also die ganzen ungünstigen Emotionen, die da hochkommen könnten, sind ein scheinbares Hindernis, einfach wieder frisch in diese Gewohnheit durchzustarten. Und da wäre für mich ein Ansatz, der auch häufig gut funktioniert, auch bei meinen Klienten erstmal zu üben, ich brauche nicht direkt positive Gefühle, sondern ich versuche erstmal neutral zu sein. Also einfach wie eine Maschine, wie ein Computer, das abzuarbeiten mit der Gewissheit, umso häufiger ich wieder meinen Auslöser mit meinem Verhalten koppel, desto schneller komme ich wieder in diese Gewohnheit rein und desto schneller werde ich mich auch wieder an die Belohnung erinnern, ja, also an diese Gefühle, die ich hatte damals mit positiven Gefühlen nach dem Laufen, positiven Gefühlen nach dem Fitnessstudio, weil ich mich stärker gefühlt habe. Also darauf zu vertrauen, dass diese Erinnerungen zurückkommen werden, weil die sind ja in dieser neuronalen Schleife gespeichert. Mhm. Und ich werde einfach nur versuchen, nicht noch negative Gefühle obendrauf zu stülpen, die im Endeffekt diese Schleife überlagern und es mir schwerer machen, dass ich wieder schneller an diese positiven rankomme.
Mhm. Ja. Das ist jetzt vielleicht eine sehr individuelle Frage, aber wie lange sind diese Verbindungen denn gespeichert? Also könnte jetzt auch jemand, der oder die zum Beispiel eine längere Laufpause hatte, jetzt nicht nur kurz Off-Season sozusagen, sondern vielleicht so ein paar Jahre oder so aus dem Laufen raus war, haben wir dann noch die Möglichkeit, auf die gleichen Glücksgefühle irgendwie zurückzugreifen, wenn wir wieder reinkommen? Oder muss man das dann neu aufbauen?
Das ist eine gute Frage. Dazu müsste es jetzt eine Langzeitstudie geben. Also wenn es mehrere Jahre sind und du vor allem ganz andere Sachen gemacht hast, könnte ich mir vorstellen, dass das komplett weg ist, weil unser Gehirn sich schon sehr schnell umstrukturiert. Wenn das nur ein paar Wochen oder Monate sind und du nicht komplett, also du nicht immer den gleichen Trigger für was anderes genutzt hast, ne, also Laptop zu und wiederum immer auf die Couch, mhm, dass du die eine Sache immer mit der anderen koppelst und sozusagen der Auslöser wieder ganz stark an was anderes mit was anderem verbunden ist. Wenn das nicht passiert ist, dann wirst du schnell wieder, ne, darauf zurückgreifen können, also wenn das nicht überspielt wurde.
Ja, okay. Ja. Na gut, aber gut zu wissen, dass wir da dann doch irgendwie ein bisschen Spielraum haben. Und es ist ja schön, dass wir nur die Off-Season haben und dadurch die meisten von uns nur die Off-Season überstehen müssen und dann wieder reinzukommen ins Dopamin, was wir dann hoffentlich alle fühlen, wenn wir wieder drin sind. Ich bin noch ein bisschen
mehr
am Hadern.
Dopamin, ja. Das kommt.
Ja, ich bin mir auch sicher, es kommt. Ja. Wie ist das eigentlich, wenn man eine Routine eigentlich schon etabliert hat und der auch lange Zeit gefolgt ist? Kann es passieren, dass man irgendwann trotzdem die Lust daran verliert? Weil eigentlich haben wir ja gelernt, Routinen, die aufgebaut sind, legen wir also schnell nicht wieder ab. Wir haben ja dann, ne, die sind ja dann automatisiert. Wir müssen uns dann ja nicht mehr eigenständig dazu entscheiden, dass das erhalten bleibt sozusagen. Wir dürfen einfach willenlos folgen. Kommt dir das vielleicht manchmal vor, dass Leute nach ein paar Jahren dann aber trotzdem nicht mehr dieselbe Freude oder vielleicht auch Motivation empfinden, den gleichen Routinen zu folgen?
Auf jeden Fall. Also das ist mir wohl bekannt und ist ja auch irgendwie gut nachvollziehbar, dass manchmal einfach die Luft raus ist nach ein paar Jahren, in denen man die gleiche Gewohnheit durchlebt hat. Da wäre für mich dann die Frage, ist die Belohnung weg? Und es ist ja auch gesund, dass man als Mensch Verhaltensweisen, Gewohnheiten hinterfragt, wenn sie auf einmal keine Gewohnheit mehr versprechen, keine Belohnung mehr versprechen. Wenn die Belohnung früher war, dass wir an tollen Events teilnehmen konnten und das dann wegfällt oder dass wir uns gut gefühlt haben, aber auf einmal fühlt sich unser Training gar nicht mehr gut an und wir fühlen uns nur noch erschöpft, dann ist es ja eine sehr gesunde Reaktion, dass wir das nicht mehr machen möchten. Mhm. Also es kann ja auch eine Schutzfunktion haben, wenn wir auf einmal träge werden, weil wir vielleicht gerade zu viel trainieren, was unser Körper gar nicht mehr gerade tragen kann. Mhm. Deswegen würde ich da sehr genau hinhören, wenn wir merken, dass wir manche Gewohnheiten nicht mehr machen möchten. Es kann sein, dass es nicht mehr zu unseren Werten passt. Es kann sein, dass wir uns überfordern und auf physischer Ebene einfach uns gerade zu viel antun. Also da genau hinhorchen, wenn wir den Eindruck haben, es bietet uns keine Belohnung mehr.
Okay, also einfach dieses Zähne zusammenbeißen ist genau das Falsche dann eigentlich in so einem Fall.
Wenn es wirklich langfristig nicht mehr erstrebenswert ist, diese Gewohnheit zu machen, dann ja. Ja.
Okay. Würdest du dann dazu raten, neue Impulse zu setzen oder sogar vielleicht dann erstmal das Laufen zu pausieren? Also was kann dann so ein nächster Schritt sein, um irgendwie wieder Freude an der alten Routine zu finden?
Mhm. Da gehen wir jetzt mehr in die Thematik der Motivation. Was veranlasst mich wieder, irgendwas neu zu beginnen? Also habe ich generell Lust, die Entscheidung zu treffen, ich laufe jetzt wieder regelmäßig. Ja, das steht ja vor der Entscheidung, dass da Motivation aufkommt. Und bei der Motivation betrachte ich gerne drei Dinge, die unsere Motivation mit beeinflussen kann. Und zwar Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit. Das sind drei Dinge, ja, mit denen wir unsere Motivation stärken können, wieder was anzufangen oder uns für was zu entscheiden. Autonomie ist dieses Thema, wie selbstbestimmt fühle ich mich in dem, was ich tue. Wenn ich den ganzen Tag mich schon fremdbestimmt fühle und dann den Eindruck habe, ich fühle mich auch fremdbestimmt in meinem Training, weil ich immer diesem Trainingsplan folge, dann ist das vielleicht auch gesund, dass unsere Motivation sinkt, weil wir sind einfach Wesen, die sich autonom fühlen möchten. Mhm. Und manchmal reicht es schon, dass wir ja da mehr Selbstbestimmtheit reinbringen. Dass wir überlegen, was möchten wir denn wirklich? Möchten wir 5-mal die Woche laufen? Möchten wir 2-mal laufen? Möchten wir in den Bergen laufen? Möchten wir im Flachen laufen, wenn man es sich aussuchen kann? Ja. Also da die eigene Autonomie nochmal zu stärken. Das kann motivierend wirken. Oder ja, Stichwort Kompetenz, dass wir den Eindruck haben, wir werden auch wirklich besser in dem, was wir tun. Das kann ja auch total zu einem Motivationsloch fühlen, wenn wir den Eindruck haben, wir werden einfach nicht besser. Dass man da überlegt, okay, wie kann ich denn mich kompetenter fühlen? Sei es nochmal ein Lauftechniktraining oder doch irgendwie einen neuen Trainer suchen, einen anderen Trainingsplan. Wie kann ich das ja verändern, dass ich mich kompetenter fühle in dem, was ich tun möchte? Weil wir wollen uns alle kompetent fühlen in dem, was wir tun. Und der dritte Faktor, der deine Motivation wieder steigern kann, ist das Thema Verbundenheit. Also fühle ich mich gerade die ganze Zeit allein in dem, was ich mache? Ist das für mich so ein Individualding, dass ich jeden zweiten Tag für mich laufen gehe und wünsche mir eigentlich insgeheim, dass ich da wieder mehr Soziales reinbringe? Wir sind ja häufig mehr soziale Wesen, als wir glauben. Und wie kann ich da Leute um mich herum sammeln, um da wieder mehr Freude dran zu gewinnen am Laufen? Und dann nicht Leute, mit denen ich mich ständig auf Strava vergleiche und nur gucke, wer ist irgendwie gerade besser in der Pace, sondern vor allem Leute, die da eher leistungsfern sich für mich interessieren.
Okay.
Also die einfach Lust haben, da die Zeit mit dir zu verbringen.
Okay, also es wären jetzt quasi so drei Baustellen, die man sich mal angucken könnte, wenn die Motivation weg ist und sie wieder zurückkehren soll. Finde ich gut.
Genau.
Sind ja auch drei sehr unterschiedliche Bereiche, in die man da gucken darf. Ja. Nimmst du das dann auch so wahr, dass meistens die Leute, die das Problem haben, ganz klar bei einer Sache irgendwie die Baustelle haben? Oder können es auch alle drei sein?
Klar, es können auch alle drei sein. man kann auch drei Verletzungen haben, drei OPs brauchen.
Ja,
nein, also es ist klar, es ist möglich. Ich habe bisher mehr die Erfahrung gemacht, dass vor allem Punkt 1 der wichtigste ist. Also die Autonomieförderung, gerade wenn es jetzt Leute sind, die einfach schon viel beschäftigt sind und dann irgendwie auch noch den Trainingsplan reinquetschen möchten, dass sie sich einfach irgendwann wie fremdbestimmt fühlen, wie eine Marionette. Und dann ist ja auch sehr gut, dass auf einmal die Motivation nicht mehr da ist. Ja, weil es würde ja zu weiteren Folgen, vielleicht sogar zu irgendwelchen Erkrankungen führen, wenn wir uns jahrelang einfach nur fremdbestimmt fühlen. Ja, da klingelt auch dieses Wort Burnout. Es ist gut, dass wir dann Motivationslöcher haben und das hinterfragen.
Da kann dann ja wahrscheinlich Varianz im Trainingsplan schon viel helfen, oder? Dass man sich einfach irgendwie Fun-Läufe oder so reinschreibt in den sonst so vielleicht strengen Trainingsplan. Irgendwas, wovon man weiß, dass es einem vielleicht Freude bringt danach.
Ja, genau. Und wenn man einen Trainer hat, der einem immer sehr strikte Trainingspläne schreibt, dass man auch da nochmal nachfragt, welchen Spielraum habe ich? Wo kann ich mehr spüren, dass ich da auch einen Einfluss drauf habe, ohne jetzt die Effizienz des Trainingsplans zu reduzieren?
Ja, gibt total Sinn. Ja, lass uns gerne mal noch in so weitere vielleicht Hacks rund um Motivation gehen. Vielleicht so kleine Alltagssituationen. Du hast ja schon angesprochen, kurz, wie ist es zum Beispiel bei schlechtem Wetter oder so? Wie schaffe ich es irgendwie, mich dann in solchen Akutsituationen vielleicht doch zu motivieren? Vielleicht auch in stressigen Phasen gibt's ja auch, davon haben wir auch geredet, wenn man einfach generell in Phasen das Gefühl hat, man ist eh schon mit allem überlastet, da fällt es einem ja noch schwieriger, dann sich vielleicht auch zum Laufen oder zum Training zu motivieren, besonders wenn was Happigeres oder so auf dem Trainingsplan steht. Lass uns da gerne noch mal ein bisschen reingehen. Gibt es da irgendwelche Strategien, die wir anwenden können?
Ich finde es vor allem wertvoll, wenn wir all die Eventualitäten für uns auch mal in einem ruhigen Moment aufschreiben. Also welche verschiedenen Sachen machen es uns schwer, dass wir diesen Sport durchführen? Und was würde dir persönlich helfen, um es dann trotzdem zu machen? Da gibt es keine Pauschalantwort, sondern da muss jeder für sich entscheiden, wie bin ich denn bereit, mit schlechtem Wetter umzugehen. Mhm. Ja, aber das nicht in dem Moment, wenn es schon regnet,
ja,
sondern an einem schönen sonnigen Sonntag sich raussetzen mit Stift und Blatt Papier und dann so wirklich sich mal die Zeit geben, was gibt's für Situationen, die es mir schwer machen, laufen zu gehen und was mache ich dann? Ja, um damit dann trotzdem mit mir zufrieden zu sein und dann auf diesen Plan zurückzugreifen, wie eine logische Schlussfolgerung, die dann an der Wand hängt. Wenn schlechtes Wetter ist, bis 0 Grad, gehe ich trotzdem raus, darf meine Zeit um 20% kürzen, aber gehe trotzdem raus. Ja, also das, weil dann fühlst du dich immer noch autonom und auch nicht fremdbestimmt vom Wetter und bist deswegen frustriert, sondern du hast dir vorher einen Plan gemacht, diese Coping-Pläne, von denen ich anfangs gesprochen habe.
Ja.
Also das kann man ausprobieren, sich vorher hinsetzen mit einer guten Stimmung und sich die aufschreiben.
Ja, finde ich schon mal gut, das dann halt nicht im akuten Moment zu machen, konnte man sich wahrscheinlich schon denken. Aber ja, muss man sich dann nur noch irgendwo wahrscheinlich aufhängen und dann nicht. Also um sich irgendwie auch daran zu binden, ne? Ist ja vielleicht auch eine Frage, was, wenn ich mir die Sachen aufschreibe, sie dann aber in den Momenten trotzdem beiseite lasse, weil dann doch ja die Unlust sozusagen zu groß ist.
Da wäre dann natürlich auch die Frage, wie kann ich mich belohnen? Also gibt es eine Art von Belohnung, die du liebst, Elliot? Also ne, liebst du Ü-Eier und weißt ganz genau, ich kann mich mit einem Ü-Ei belohnen, wenn ich das danach mache. Also wir können das schon nutzen, dass wir uns belohnen. Wie gesagt, es sollte nur nicht zu einer Regelmäßigkeit werden, dass die Belohnung irgendwann wichtiger ist als die Sache an sich.
Ja, was hast du da irgendwelche Tipps, wie man sich gute Belohnungen aussucht? Oder darf das komplett individuell sein? Also gibt es da jetzt nichts, was uns irgendwie eher schadet? Also ne, jetzt auf rein mentaler Seeebene, ne? Geht jetzt nicht darum zu bewerten, wie gut ein Schokoriegel oder so ist für unsere Health, sondern
das ist dann eine andere Folge, das darf dann jemand anders wieder gut machen, dass ich hier Schokoriegel predige. Ja, du darfst dir die Belohnungen komplett frei aussuchen. Das, was dich halt wirklich persönlich, also für dich persönlich eine Belohnung ist, du musst, finde ich, nur aufpassen, dass, wenn es jetzt beispielsweise eine App ist, die dich irgendwie gefühlsmäßig belohnt, ja, wir kennen einige Apps, wo wir dann unsere Läufe eintragen, und da kann es zu einem Phänomen kommen, dass wir anfangs intrinsisch motiviert waren, Dinge zu tun, also beispielsweise laufen zu gehen. Und wenn dann eine extrinsische Motivation dazukommt, eine Belohnung von außen, dann kann es sein, dass dadurch unsere innere Motivation geringer wird. Also da gab es mal Studien zu, wie beispielsweise jemand macht was einfach aus Freude, jemand gärtnert einfach aus Freude und dann fängt jemand anderes an, ihm dafür Geld zu geben. Dann ist es so, dass dadurch die Motivation bei der Person, die gärtnert, eher weniger wird. Ja.
Das ist ja spannend.
Genau, deswegen bin ich auch immer so vorsichtig, was die Apps angeht, wie Strava und Co. Weil wenn jemand einfach von sich aus motiviert ist und Lust hat, laufen zu gehen und dann irgendwann diesen Druck merkt, ich sollte jetzt laufen gehen oder ich sollte jetzt die Pace haben, weil das kommt auf meinem Profil nicht so gut, wenn dann das und das steht. Also wenn auf einmal die Motivation von außen kommt, irgendwas zu tun, was mit unserer Gewohnheit zu tun hat, dann könnte es sein, dass wir damit unsere eigene innere gesunde Motivation schmälern.
Ja, verrückt, weil man ja eigentlich denken würde, dass man vielleicht damit eher noch einen draufsetzt und dann extra motiviert unterwegs ist. Das finde ich jetzt nicht so cool von unserem Hirn, dass das so
Mach bitte anders.
Ja, schon.
Ja, das war auch ein Überraschungsergebnis, aber finde ich, ist es wert zu wissen.
Absolut, ja. Also gerade auch Apps nutzen sehr, sehr viele LäuferInnen. Das weiß ich aus unserer Community, das weiß ich von mir. Das ist dann natürlich wichtig, im Auge zu behalten, diesen Fakt und da wahrscheinlich dann auch ehrlich mit sich selber zu sein, immer wieder einzuchecken.
Ja, es gilt natürlich auch nicht für jeden, ne? Also es ist dann natürlich von der Einzelperson abhängig. Manche lieben einfach es, die Apps zu nutzen und fühlen sich immer noch total motiviert. Ich gebe da immer den Tipp, probier es einen Monat aus und guck, was das mit dir macht, mit deiner Motivation macht, wenn du einfach mal wieder unbeobachtet durch den Wald läufst, am Fluss entlang läufst. Also wenn du dich einfach komplett wie unterm Radar fühlst, macht das was mit deiner Motivation, macht das was mit deiner Freude am Laufen.
Ja.
Und wenn ja, dann lass es. Und wenn es dir aber total egal ist, dann installier die App wieder. Aber lern dich kennen durch Experimentieren.
Ja, voll wichtig. Ist natürlich auch eine individuelle Geschichte, wie du gerade gesagt hast. Gibt es vielleicht noch Tipps, wie wir uns die Routinen, die wir uns dann da zusammengebaut haben, vielleicht auch leichter in der Durchführung machen? Weil, also ich habe zum Beispiel am Anfang den Tipp gehört, als ich mit dem Laufen angefangen habe, es kann hilfreich sein, sich die Klamotten schon am Abend vorher quasi rauszulegen, um dann morgens nicht noch irgendwie sich da überwinden zu müssen. Und das hat bei mir zum Beispiel funktioniert. Hast du da vielleicht noch so ähnliche Vorgehensweisen oder vielleicht kann man das auch irgendwie erstmal erklären, warum sowas überhaupt funktioniert, solche Sachen dann ein bisschen leichter zu machen.
Mhm. Ja, allein schon der Anblick der Schuhe erinnert dich ja auch ans Laufen gehen und an die vermutliche Belohnung, die folgen wird, dass du dich gut fühlst.
Ja, stimmt.
Deswegen alles, was im Sinne der Automatisierung für dich schon ausgeführt werden kann, würde ich sofort machen. Also ich bin auch ein Riesenfreund davon, stell dir die Sachen schon hin, stell dir die Tasche schon hin, bereite alles so gut es geht vor, dass du dann in dem Moment, wo es drauf ankommt und du sowieso schon angespannter bist, weil du weißt, jetzt ist die Zeit, ob ich meine Gewohnheit jetzt weiter etabliere oder nicht, das ist schon vorweggenommen. Stimmt. In einem entspannten Zustand.
Ja.
Deswegen auf jeden Fall pro Kleidung rauslegen, Schuhe rauslegen, mach's dir leicht, dass alles schon vorbereitet ist um dich herum.
Okay. Also vorbereiten darf man sich gerne schon.
Auf jeden Fall.
Ja, habe ich ja jetzt sowieso heute mitgenommen, dass da tatsächlich einfach die Planung irgendwie super wichtig ist. Analyse, Planung, Vorbereitung, eigentlich so alles Externe irgendwie auch drumherum und gar nicht so viel dann mein internes Gefühl, was ich dabei empfinde, wenn ich eine neue Routine anfange oder an einer alten dranbleiben will auch. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. An der Stelle schon mal danke, Vicky. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, für all die Tipps, die uns heute mitgegeben hast. Ich bin mir sicher, dass ich jetzt Intervalltraining dieses Jahr mit deinen Tipps weiter vorantreiben kann, mir da vielleicht eine neue Routine aufbauen kann. Ja, war sehr, sehr spannend, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe natürlich, du hattest auch ein bisschen Spaß.
Auf jeden Fall.
Ja.
Psychothemen sind immer gut.
Auf jeden Fall, dafür haben wir dich hier.
Nee, es war mir auch eine Freude und ich hoffe, dass dieses Bild von der innere Schweinehund muss einfach weg, ein bisschen mehr gelöscht ist und ich muss meine Hirnstrukturen und wie die funktionieren noch besser kennenlernen, verstärkt wurde, dieser Gedanke.
Absolut. Wir dürfen uns selbst so ein bisschen hacken. Irgendwie so Brain Hacking ist es ja ein bisschen hier die Tipps gewesen.
Ja, genau das.
Ja, wenn sich unsere HörerInnen jetzt noch gerne mehr Input von dir holen möchten, wo können sie dich finden?
Sie können mich natürlich auf meiner Webseite finden, www.aestheticjoy.de. Oder wenn Sie in Garmisch sind, können Sie auch mal vorbeikommen. Das geht notfalls auch. Schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema von heute oder generell Fragen zu sportpsychologischen Themen, wenn irgendwas anderes euch beschäftigt, was mit dem Laufen zu tun hat. Es gibt für mich kein schöneres Thema als die Sportpsychologie. Deswegen meldet euch gerne. Ich rede gerne drüber.
Ja, fantastisch. Das packe ich euch, liebe ZuhörerInnen, wie immer in die Shownotes dieser Folge. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die auch uns stellen. Ne? Stellt ihr gerne mal in die Kommentare auf Spotify oder auch auf Instagram unter achilles.running. Und dann hoffe ich, ihr seid nächsten Freitag wieder am Start. Bleibt dahin motiviert und keep on running.